Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und in der schönen Welt des Wasserstoffs zu Hause und jetzt gerade in Frankreich daheim ist mein Freund Johannes. Hallo Johannes, grüß dich.
Ja, hallo Martin. Ja, gerade auf der Reise unterwegs, aber wir finden trotzdem Zeit für eine neue Folge von unserem Podcast, dieses Mal zu zweit. Wir haben wieder mal ein Thema mitgebracht aus der Presse, aus neuerer Entwicklung sozusagen, könnte man fast sagen. Denn die Weltpolitik bringt viele neue Sachen mit sich und da ist auch die Verteidigung immer wichtiger.
Ja. Ja, doch. Ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Plötzlich ist so das Thema eben halt Defense und Militär und Wehrpflicht bei uns in Deutschland ist plötzlich wieder ein Thema, über das diskutiert wird. Ja, hat sich schon sehr verändert. Natürlich nicht zuletzt auch durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und natürlich auch den Aktionen mit dem Iran jetzt ganz aktuell und so weiter und so fort. Das müssen wir hier nicht besprechen, glaube ich. Aber ja, genau, vor einigen Jahren war das ja immer noch so ein heißes Eisen und keiner hat gern drüber gesprochen. Und es war immer so ein bisschen so ein shady Thema, wenn es wieder geheißen hat, Deutschland ist Weltmeister im Export von Rüstungsgütern. Und das war richtig stolz, war man da nicht drauf. Da gab es dann auch teilweise Anträge, auch dass man das nicht mehr darf, eben auf der politischen Seite. Aber jetzt ist das Thema plötzlich wieder in Mitte der Gesellschaft angekommen sozusagen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch bei dir in Frankreich, Johannes. Und da ist natürlich die Frage, könnte da unser Lieblingsthema Wasserstoff auch eine Rolle spielen? Oder ist das eher eine Entwicklung, die an dem Thema Wasserstoff vorbeigehen wird, die vielleicht diese Krise auch nicht beenden wird? Aber Johannes, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe bei der Recherche zu dieser Folge schon einige Sachen gefunden, die vielleicht nicht für den globalen Frieden förderlich sind, aber vielleicht für das Thema Wasserstoff förderlich sein können.
Ja, so kann man es vielleicht sagen. Man muss ja sagen, Wasserstoff gibt es ja schon seit längerem Zeit in diesem Thema Verteidigungsprodukte. Gerade im U-Boot-Bereich spielt es ja schon wirklich seit Jahrzehnten eine Rolle, muss man fast sagen. Halt eben das als Antriebs- oder für die Versorgungsenergie genutzt wird und gleichzeitig kann man da auch nochmal Sauerstoff dann kreieren. Und das spielt natürlich in so einer U-Boot-Anwendung doppelt in die Karten im Prinzip. Ja. Aber man muss sagen, jetzt kommen auch mehr und mehr Entwicklungen, wo Wasserstoff auch für andere Sachen im Verteidigungsbereich eingesetzt werden soll, zumindest. Das ist alles zwar noch eher im sozusagen Prototypen-Entwicklungsstadium, aber es gibt zumindest sozusagen die ersten Showcases und Veröffentlichungen und quasi Visionen, wo der Wasserstoff eine Rolle spielen soll.
Ja, genau. Ja, es gibt ja schon durchaus auch, wie du es gesagt hast, jetzt Projekte, nicht in ganz großem Maßstab. Wir erleben es also noch nicht, dass jetzt der Großteil der militärischen Aktivitäten im Iran oder in der Ukraine jetzt auf Wasserstoff basiert. Soweit ist es natürlich noch nicht. Aber es gibt da schon signifikante Entwicklungen. Und wie es immer ist hier im Podcast, wir können natürlich nicht alles in der Tiefe hier beleuchten, aber wir wollen einige Schlaglichter werfen. Und wie immer jetzt schon an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr euch da mehr ins Detail noch einlesen möchtet, wenn ihr tiefer einsteigen möchtet in dieses Thema Wasserstoff in Military- und Defense-Anwendungen, dann schaut in die Shownotes. Wir verlinken euch da einige interessante Sachen. Vor allem, Johannes, ich nehme mal stark an, dass du das auch gefunden hast, ein interessantes White Paper, wo so verschiedene Anwendungen, verschiedene Ideen, verschiedene Projekte, verschiedene Strategien verglichen werden und einige Use Cases herausgearbeitet werden. Sehr interessant, sehr lesenswert. Also hier an dir Stelle auf jeden Fall schon mein Tipp. Ja. Dieses White Paper ist es auf jeden Fall wert, sich es anzuschauen.
Ja, genau. Vielleicht als Hintergrund, warum kann eigentlich Wasserstoff wirklich ein interessanter Punkt in dem in solchen ja, Anwendungen wie Militärgerät sein. Da gibt es einige Punkte. Eine Sache ist natürlich diese Energieunabhängigkeit, dass man im Prinzip Wasserstoff halt lokal herstellen kann und jetzt nicht auf Exporte aus dem Iran oder aus der Straße von Hormuz angewiesen ist, um jetzt Diesel zu haben. Das ist natürlich ein Punkt, der gerade in solchen Situationen, wo man dann im Zweifel wirklich auf Energieimporte verzichten muss, macht es vielleicht Sinn, selbst wenn dann Wasserstoff teurer sein könnte, sein wird, als wenn ich Diesel verbrenne. Aber ich kann den vielleicht dann doch ja lokal herstellen. Das ist ein Punkt. Dann ein anderer sehr, sehr wichtiger Punkt ist die geringere Lärm- und Wärmesignatur, nennt sich das. Mhm. Also dass man durch so Wärmebildkameras und Schallkameras oder Schallsensoren, weiß nicht, wie man das eigentlich nennt, kann man dieses Gerät...
Mikrofone.
Ja, genau. Gut, wobei es ist ja ein bisschen mehr als Mikrofon, dass man wirklich sagt, wo kommt es denn jetzt her? Und nicht nur, ist da irgendwas?
Ja, genau.
Genau, kann man das weniger herausfinden als beim Diesel, der halt dann doch um einiges lauter ist und auch eine hohe Abgastemperatur hat. Denn da ist man mit Brennstoffzellen halt leiser und unauffälliger unterwegs. Mhm. Genau, und ein anderer Punkt, der anscheinend auch immer wichtiger ist, und das habe ich jetzt schon sogar mehrmals gehört, dass eben diese ganzen Militärfahrzeuge auch immer mehr Energie in der Bordelektronik brauchen. Mhm. Und dass so typische quasi 12-Volt-Bleibatterien das halt einfach nicht mehr packen, dass da diese ganzen Systeme betrieben werden. Und da ist eben so Brennstoffzellenanwendungen haben auch den Vorteil, dass sie dann direkt dieses Bordnetz unterstützen können und dass man dann nicht irgendwie seinen Dieselmotor, also seinen LKW-Dieselmotor laufen lassen muss, nur weil da diese ganzen elektrischen Systeme laufen.
Ja, sehr interessant, welche Rolle das spielt. Das habe ich auch tatsächlich so nicht auf dem Schirm gehabt, aber ja, wenn man sich dann durchliest, dann ist es einem schon klar. Da wird so als Beispiel jetzt hier aufgeführt, eben halt moderne russische und amerikanische Panzer, wie viel die eigentlich so im Einsatz jetzt unterwegs sind, eben halt wie viel die fahren und wie viel die stehen und eben halt aus dem Stand heraus dann operieren. Und ja, es wird dann verglichen, eben halt der russische T-80-Panzer und der amerikanische M1A1 Abrams-Panzer, die ja beide ja schon fortschrittlich sind in der Hinsicht, dass sie eben nicht mit LKW-Dieselmotoren betrieben werden, sondern ja tatsächlich mit Gasturbinen laufen. Aber da verstärkt sich tatsächlich dieses Problem noch stärker, weil diese Gasturbinen im Stillstand einen unfassbar schlechten Wirkungsgrad haben. Und wenn man nur sozusagen diese Gasturbine betreiben muss, um sozusagen das Licht jetzt im Inneren vom Panzer anzuhaben und halt diese Bordelektronik zu versorgen, ist es wohl völlig eben halt bizarr, wie viel Kraftstoff da verbraucht wird dafür. Und tatsächlich, diese Zahl eben, die bin ich jetzt noch schuldig, aber im Einsatz stehen solche Panzer tatsächlich zu 75% der Zeit still und operieren aus dem Stillstand heraus. Und nur 25% der Zeit bewegen die sich, wo also die Gasturbine dann halbwegs in einem akzeptablen Wirkungsgrad läuft. Und 75% der Zeit wird quasi einfach sozusagen Kraftstoff verbrannt, als ob es keinen Morgen gäbe. Und alles, was damit versorgt wird, ist dann jetzt auf Deutsch gesagt halt ein Computer. Und hier spielt es eine ganz, ganz große Rolle. Jetzt kann man natürlich sagen, hat es dann was mit Energiewende zu tun oder sowas? Das kann auch dem Militär egal sein, ob die da jetzt Kraftstoff verbrennen oder nicht. Ja, ist richtig. Das wird auch mal explizit an verschiedenen Stellen erwähnt. Wenn man im Krieg ist, dann ist einem jetzt die Energiewende und der Klimaschutz erstmal egal. Völlig richtig. Aber es ist tatsächlich so, eben halt Militär ist grundsätzlich jetzt erstmal agnostisch, eben halt, wo die Energie herkommt. Eben halt, was ist der Kraftstoff, der meine Einheiten hier versorgt? insofern spricht es jetzt gar nicht gegen, ja, gegen Wasserstoff oder gegen Batterien oder gegen sonst irgendwas, sondern es wird einfach das eben logischerweise halt genutzt, was die meisten Vorteile bietet. Und wenn ich hier natürlich dann jetzt hier zum Beispiel eben auf Brennstoffzellen und Wasserstoff hier setze und eben halt nicht den Großteil eben halt meines Kraftstofftanks einfach so jetzt durch die Turbine lasse und es kommt nichts hinten raus, sondern einen wesentlich größeren Teil der mitgeführten Energie auch tatsächlich für den Einsatz nutzen kann, verlängern sich natürlich die Einsatzzeiten signifikant. Und das ist dann ein riesiger Vorteil, der so ja einen Vorteil, einen Benefit hier vom Wasserstoff tatsächlich bietet, den jetzt Erdgas oder Diesel überhaupt nicht bieten können, weil die einfach diese, ja, diese Energieeffizienz nicht mitbringen. Ist schon komisch eigentlich, Johannes, dass man jetzt sagt, hier Wasserstoff ist die energieeffizienteste Lösung. Ja. Aber für solche Spezialanwendungen ist es tatsächlich dann so.
Ja, und da kann dann natürlich auch die Batterie nicht wirklich mithalten. Also zwar mit der Effizienz schon, aber du hast halt dann wirklich so viel an Zusatzgewicht da drin und Platz, der einfach nicht vorhanden ist, um dann wirklich signifikante Energiemengen drin zu haben. Und da war auch überraschend, was ich da gehört habe, dass eben viele von diesen Militärfahrzeugen, auch wenn sie riesengroß sind, innen wirklich um jeden Kubikzentimeter Platz ringen im Prinzip, weil halt so viel da untergebracht werden muss. Und da kann man dann halt noch viel weniger sagen, jetzt habe ich hier noch einen riesen Bereich für Batterien. Genau. Also ist schon interessant, wie ja da die fast Argumentation sich fast umdreht irgendwie.
Ja, ja, genau.
Und der andere Vorteil ist natürlich auch diese Unabhängigkeit von, wie gesagt, von diesen externen Lieferungen, also Lieferungen von aus dem Ausland, weil im Prinzip könnte ich natürlich dann überall mir so eine kleine Station aufbauen, also klein halt relativ mit Photovoltaikpanelen und dann erstelle ich da jeden Tag den Wasserstoff, den ich brauche für den Betrieb und muss nicht wirklich ja Benzin, Diesel quer durch die Welt fahren, um das dann zum Panzer oder zum Militärlaster zu bringen. Weil das war auch interessant, das ist bei diesen ganzen Militäraktionen der größte quasi Wachpunkt oft, dass natürlich diese ganze Infrastruktur, wie die ganze Versorgungskette aufrechterhalten werden muss. Und natürlich, wenn ich dann dem Angreifer schaden will, dann ist das Einfachste, diese ganzen Tankzüge einfach anzugreifen und zu schauen, dass sie Panzer und so weiter einfach nichts mehr bekommen an Kraftstoff. Ja. Aber das ist natürlich dann ein komplett neues Thema, wenn ich dann sage, ich muss jetzt auch noch irgendwelche mobilen Wasserstoffelektrolyseure aufbauen und so weiter.
Die vielleicht auch dezentral aufgebaut werden können, eher halt kleinere Einheiten, hier eine und dort eine und dort eine und dort eine. Und wenn eine dann mal angegriffen und vernichtet wird, ja mein Gott, es gibt noch 25 weitere sozusagen, macht es natürlich schwierig. Der Footprint ist klein, sind nicht groß, die Anlagen. Es ist nicht so, wie du es gesagt hast, dass da eben ein kilometerlanger quasi Güterzug schön gemächlich durchs ganze Land zuckert, quasi nur darauf wartet, dass er angegriffen wird, sondern man weiß vielleicht auch gar nicht, eben halt wo diese Erzeugungsstationen ja, dann aufgestellt werden und am nächsten Tag stehen die da schon wieder ganz woanders. Also das hat schon entsprechende Vorteile. Was auch noch herausgestellt wird, ist auch wieder sowas, was eigentlich relativ überraschend kam, zumindest für mich, ist, dass auch die Dynamik von den Fahrzeugen, gut, so richtig überraschend ist es nicht, gerade wenn man jetzt mit Diesel jetzt vergleicht, aber dass auch die Dynamik von den Fahrzeugen, wenn die mit Brennstoffzelle betrieben werden und elektrisch betrieben werden, natürlich wesentlich ja, höher ist. Beschleunigungswerte sind entsprechend höher, ja, die sind mobiler und weil einfach das Drehmoment halt da ist durch den Elektromotor, sind auch Steigungen und Abhänge wesentlich weniger ein Problem, als es jetzt quasi mit konventionellen Antriebsmethoden der Fall wäre. Ist jetzt natürlich noch kein Alleinstellungsmerkmal für den Wasserstoff, weil das könnte ich auch mit Batterien ja hinbekommen, logischerweise. Aber so wie du es ja schon erwähnt hast, dieses Gewichtsthema hat man natürlich und ist natürlich gerade für diese Dynamik und schnell jetzt irgendeinen Berg rauf und schnell irgendeinen Berg wieder runter und schnell stehen bleiben und schnell drehen, schnell in die andere Richtung, natürlich wesentlich schöner und angenehmer, wenn ich nicht eben halt tonnenweise totes Gewicht mitschleppe in Form von Batterien. Die Panzer sind ja eh schon schwer genug, eben halt durch die Panzerung und durch die Bewaffnung. Und insofern ist da auch natürlich halt Weight Reduction ist da schon auch ein ganz, ganz großes Thema. So komisch es klingt, aber es ist tatsächlich so.
Mhm, genau. Und ein Punkt, der natürlich da wirklich intensiv betrachtet werden muss, ist diese Robustheit, wenn halt das Ding wirklich beschossen wird und jetzt Projektile irgendwie den Tank betreffen, dass man da natürlich schauen muss, wie stelle ich sicher, dass da dann nicht das ganze Ding mit den Soldaten drin in die Luft fliegt.
Ja.
Das ist natürlich eine Sache, die muss man technisch lösen. Aber dieses Problem hat man natürlich auch, wenn man da jetzt wirklich Batterien einbauen wird oder mit Benzintanks hat man natürlich genau das gleiche Problem. Sagen wir Benzin benutzt. Genau, aber ich denke, das ist wirklich was, das man dann technisch lösen kann.
Ja, genau. Wenn wir vielleicht mal weiterschauen, eine weitere sehr, sehr interessante Anwendung ist eigentlich die Abwehr von ballistischen Raketen, von Missiles. Es gibt ja mehr und mehr Konzepte, die so langsam in die Praxis übertreten und wirklich auch tatsächlich dann eingesetzt werden und die sozusagen die Science-Fiction-Phase so langsam aber sicher hinter sich lassen. Und zwar ist das die Abwehr von ballistischen Raketen mittels Lasergeschuss. Geschuss mit hochenergetischen Laserstrahlen, die dann eben solche Missiles noch am Himmel zerstören können. Und ja, eben halt, wenn man jetzt schon das Wort hochenergetisch hört, dann wird einem schon klar, oh ja, da wird wohl viel Strom erforderlich sein, um so einen Laser abzuschießen. Und so ist es tatsächlich natürlich auch. Und hier wird eindeutig auch drauf verwiesen, hier spielt eben auch die Energiespeicherung in Form von Wasserstoff eine sehr große Stärke aus, weil ich mit relativ wenig Platzbedarf und mit relativ wenig Gewicht diese Leistung herbekomme. Und ja, da gibt es tatsächlich eben halt dann Leistungsanforderungen dann im Megawatt-Bereich, die natürlich nur kurze Zeit dann logischerweise abgerufen werden müssen, aber doch eben halt signifikant plötzlich Leistung hier bereitstellen müssen. Und hier wird auch darauf verwiesen, ja, das mit Batterien zu realisieren und die jetzt irgendwo hinzufahren, quasi dann alle schön zu verkabeln, und dann halt einen Schuss sozusagen abzugeben und dann die Batterien wieder aufladen zu müssen, ist weniger zielführend, als so ein System mit Wasserstoff aufzubauen.
Also man sieht, es gibt wirklich einiges an Potenzial für Wasserstoff. Und das wird jetzt auch langsam in mehr und mehr wirklich Projekten, die veröffentlicht werden und über die geredet wird, bekannt gegeben. Weil das muss man natürlich auch sagen, da im Verteidigungsbereich, da passiert ja auch viel hinter verschlossenen Türen, wo jetzt nicht wirklich drüber geredet wird. Und vielleicht auch der Trigger für diese Episode war eine Veröffentlichung aus Korea, wo ein wasserstoffbetriebener Panzer vorgestellt wurde, noch im Konzeptzustand. Die haben das Ziel, den zum magischen Jahr 2040 einsatzbereit zu haben.
Genau.
Aber es sieht auf jeden Fall sehr modern aus, dieses Ding. Ist auch ein Stealth-Panzer, also wirklich, wo man sagt, der soll nicht ortbar sein. Ja, keine Ahnung. Ich bin da natürlich kein Experte, aber hört sich wirklich nach einer ganzen Reihe an Innovationen an, die da reingebaut werden sollen. Und zu diesem Stealth-Konzept gehört dann halt eben auch, dass man da einen Wasserstoffantrieb mit drin hat, um eben diese Reduzierung der Wärme- und Geräuschsignatur zu erreichen. Weil da muss man auch sagen, im ersten Anlauf ist der jetzt ein Wasserstoff-Hybrid-Panzer, also ja. mit Dieselmotor und Wasserstoff. Und erst in späterer Entwicklung soll dann mal ein reiner Wasserstoffpanzer draus werden.
Ja, genau. Aber da sieht man schon auch, dass Hyundai Rotem jetzt den so richtig als Vehikel der Zukunft hier positionieren will. Es sieht auch wahnsinnig fancy aus, so auf den Bildern. Und hat dann natürlich auch, so wie man sich denken kann, eben dann natürlich ein Fire Control System, was natürlich durch KI unterstützt wird, selbstverständlich. Das muss natürlich auch mit rein. Er hat natürlich Fähigkeiten hinsichtlich Autonomous Driving, eben halt selbstfahrend. Er hat eine Drohne natürlich dabei, die er losschicken kann, um Gebiete aufzuklären. Und das gehört zum Panzer natürlich auch dazu. Er hat eine ordentliche Wumme dabei, eine 130 mm Glattrohrkanone, die da auch mitgeführt wird. Aber man merkt schon so richtig, das soll hier wirklich der Demonstrator sein für dieses Militärfahrzeug der Zukunft mit allem, was so jetzt gerade auf dem Tisch liegt. Eben halt Wasserstoff, künstliche Intelligenz, Autonomous Driving und die Drohnen. Es soll alles da natürlich rein.
Und also man hört ja schon, da ist wieder der Punkt, dass halt viele Systeme wirklich wieder drin sind, die dann doch Strombrauch brauchen. Und die irgendwie eine ordentliche Energieversorgung brauchen. Und da kommt halt dann auch wieder der Wasserstoff und die Brennstoffzelle mit rein.
Ja, genau. Ja, hast du noch Punkte auf deinem Zettel, Johannes, die du noch unbedingt loswerden möchtest?
Ja, also vielleicht eine andere Sache ist, dass es diese Wasserstoffsachen natürlich auch in anderen Bereichen gibt. Es gibt einige Drohnen, Entwickler, die Wasserstoffdrohnen machen, um halt längere Flugzeiten und höhere Ladegewichte im Vergleich zu Batteriedrohnen zu erreichen. Es gibt auch quasi natürlich einfache Wasserstoffkonzepte, wo es dann eher um irgendwelche quasi Offroad-Vehicles geht, die jetzt nicht wirklich richtig Panzer sind, aber so halb gesicherte Fahrzeuge. Also da wird schon einiges gemacht, an einigen Sachen ausprobiert und geschaut halt, wie kommt man da weiter. Aber das Projekt in Korea ist natürlich wirklich das, was am ehesten auf die Titelseite einer Zeitung quasi kommt.
Ja. Ja, genau. Ja, genau. Aber natürlich auch diese unbemannten Drohnen, sowohl fliegend als auch dann eben fahrend auf dem Boden, die sind natürlich in und über die spricht man, die spielen natürlich auch eine gute Rolle und dann so die ganz streng geheimen Sachen und die ganz fancy quasi Technologie, eben Drohnen, die dann unter Wasser fahren oder Unterwasserfahrzeuge mit Wasserstoff, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben. Da ist einiges los, da entwickelt sich einiges und ja, natürlich, man kann immer sagen, es wäre schöner, sich mit einem anderen Thema zu beschäftigen. Und das ist ja auch die Wahrheit, wenn wir uns weniger hier mit Waffen beschäftigen würden, sondern mehr mit anderen Dingen, die uns alle weiterbringen. Ich glaube, dann wäre uns allen natürlich geholfen. Ja, aber ich glaube, man muss da natürlich die neue Realität irgendwie auch anerkennen und akzeptieren. Und in gewisser Hinsicht ist es dann trotzdem eine gute Nachricht, dass Wasserstoff da seine Rolle hat und vielleicht auch sogar eine Rolle hat, die sogar wieder mehr ist und stärker ist, als es sie in nicht-militärischen Anwendungen, speziell in der letzten Zeit, jetzt eingenommen hat.
Ja, genau. Ja, also damit haben wir eigentlich viel gesagt und das war ja jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich, was du gerade gesagt hast.
Oh ja, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt, aber ja, das stimmt eigentlich. Ja, genau.
Genau, also wenn ihr irgendwelche Einblicke habt, irgendwas teilen wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Wir sind natürlich wie immer erreichbar unter der E-Mail kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de. Da könnt ihr uns jederzeit erreichen.
Genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für die nächste Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wir wünschen euch eine schöne und gute Zeit bis dahin und hören uns in einer Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin.
Ciao.